Es gibt noch einen zweiten Bibeltext, bei dem Jesus diesen Satz sagt: Habt ihr nicht etwas zu essen? Auch diesen Text möchte ich euch vorlesen. Die Jünger sind zusammen, das Passafest ist vorbei und sie stehen zusammen. Ein paar Jünger sind gerade wiedergekommen, haben gesagt, oh, was ganz Besonderes erlebt. Wir sind spazieren gegangen, einen Ausflug gemacht, wie auch immer, kommen wieder oder auf dem Weg begegnet uns jemand und am Ende stellen wir fest, es war Jesus. Und dann war er plötzlich weg. Kann mir vorstellen, wie die anderen reagiert haben. Ja, klar. Wo ist er denn jetzt? Ja, habt ihr es nicht gleich gemerkt? Und so. Okay, und so sind sie gerade im Gespräch und dann steht hier, während sie noch erzählten, gerade in dieser Diskussion, stand der Herr plötzlich selbst in ihrer Mitte. Friede sei mit euch, grüßte er sie. Doch sie erschraken sehr und bekamen Angst, weil sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken, sagte Jesus zu ihnen. Warum kommen euch solche Gedanken? Seht euch meine Hände an und meine Füße. Ich bin es ja. Fasst mich an und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Mit diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Und als sie es in ihrer Freude und Verwunderung immer noch nicht glauben konnten, fragte er, habt ihr etwas zu essen hier? Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen auf. Dann sagte er zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz des Mose, in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht, musste sich erfüllen. Dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. So steht es geschrieben, erklärte er ihnen, und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden empfangen zu können. Ihr seid Zeugen für das alles und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Jesus führte seine Jünger noch aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich vor ihm nieder und dann kehrten sie mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Von da an waren sie ständig im Tempel und priesen Gott. Ja, zwei Begebenheiten, in denen Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern begegnet. In denen Jesus den Jüngern begegnet. Und in beiden Situationen können die nicht so richtig glauben, dass er wirklich der auferstandene Jesus ist. Und in beiden Situationen ist sein Beweis oder einer seiner Beweise, dass er etwas ist. Geister tun sowas nicht. Halluzinationen tun sowas, glaube ich, auch nicht. Jedenfalls nicht so, dass hinterher das Essen weg ist, was man vorher noch in der Hand oder auf dem Tisch hatte. Ja? Das war schon dann irgendwie greifbar und nachvollziehbar für die Jünger. Sie brauchten irgendwas zum Anfassen, damit sie es glauben konnten. Manchmal geht uns das auch so, dass wir denken, ich bräuchte irgendwas zum Anfassen, irgendwas, was greifbar wird, irgendwas, wo ich meine Hand drauflegen kann, wo ich festhalten kann, was ich hinterher abzählen kann, das war vorher da, jetzt ist es aufgegessen, es ist definitiv weg. Da muss mehr hinterstehen als nur einfach meine Fantasie. Und doch sind wir herausgefordert zu glauben. Es gibt Tage, an denen fällt mir das leicht. Und vielleicht geht dir das ähnlich. Und es gibt andere Tage, an denen fällt mir das schwerer. Es gibt Situationen, in denen fällt mir das leicht und es gibt Situationen, in denen fällt mir das schwer. Und vielleicht auch deshalb mag ich diesen Text besonders oder diese Texte besonders gerne, weil die Jünger an dieser Stelle nicht in einer Situation waren, wo es ihnen leicht fiel, Jesus zu glauben. Man muss sich das an der Stelle mal vor Augen führen. Die waren bis zu 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Wir haben alles für ihn aufgegeben, haben ihre ganze Hoffnung auf diesen Mann gesetzt. Alles, was sie sich erträumt oder erwartet hatten, nicht nur für ihr eigenes Leben, sondern für Generationen zuvor und für ihr ganzes Volk, haben sie irgendwie an dieser Person festgemacht. Die Verheißung von dem Erretter, dem Erlöser für ihr Volk, das Volk Gottes, das Volk Israel, sicherlich für den einen oder anderen an der Stelle auch verbunden mit dem ganz praktischen Lebensalltag, der ja unter römischer Besetzung stattfand. Die Hoffnung darauf, endlich frei zu sein, wieder ein eigenständiges Volk, nicht irgendjemandes Sklaven oder Diener, keine Steuern an irgendeine fremde Macht bezahlen, sondern selbstständig zu sein. Auch wieder als Volk Gottes selbstständig zu sein, die eigene Kontrolle über das Leben und den Lebensrhythmus und Alltag auszuüben. All diese Hoffnungen waren mit dieser Person Jesus verbunden. Damit waren sie unterwegs. Und sie haben ja so viel gesehen und erlebt, was das untermauert hat, was sie geglaubt haben. In dieser Zeit dabei gewesen zu sein, wo Jesus Menschen befreit, Kranke heilt, bis hin zu wenigen, aber doch ein paar Totenauferweckungen. Das schürt Hoffnung, oder? Also da steht man dabei, da ist man mittendrin und sagt, ja, das ist genau das, wofür ich unterschrieben habe. Dafür bin ich dabei, deswegen bin ich da drin. Das ist der Mann, dem es sich lohnt zu folgen. Das ist die Hoffnung für mein Leben, für meinen Alltag, für mein Volk, für die Zukunft. Und dann stirbt dieser Mann. Alles bricht zusammen, alles. Nichts von dem, was sie sich erhofft haben, worauf sie gezielt haben, was sie erwartet haben, was vor ihnen liegt, nichts davon konnte sich mehr erfüllen. Es hing alles an dieser Person Jesus. Sie haben sich nicht zusammengesetzt, haben gesagt, okay, Jesus ist tot, wie machen wir weiter? Es hing alles an dieser Person Jesus. Wir haben gesagt, wenn der stirbt, wenn er nicht mehr da ist, wo ist unsere Hoffnung? Sowohl die ganz natürliche auf Seiten der Befreiung von den Römern, als auch der des Volkes Israel als Volk Gottes wiederhergestellt. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich hin und wieder auch mal gefreut haben, wenn die Pharisäer so ordentlich eins auf den Deckel gekriegt haben, weil irgendwie dieser religiöse Druck für sie auch schwer und anstrengend und mühsam war und sie gemerkt haben, irgendwie führt uns das nicht so richtig zum Ziel. Sollen die wieder zum Zug kommen und das wieder übernehmen? Lebensalltag. Auf was hast du deine Hoffnung gesetzt? Welche Dinge sind es, wo du plötzlich da sitzt und denkst, alles das, was ich mir erträumt und erhofft habe und ersehnt habe, nichts davon ist mir übrig. Ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht greifen. Nichts hat funktioniert von dem, was ich geplant, was ich entwickelt habe. Nichts von dem, was ich die letzten Jahre investiert habe, wird jetzt noch Frucht tragen. Es ist alles irgendwie am Boden zerstört. Wie viel Hoffnung bleibt da noch, dass es eine Lösung gibt? Wie viel Hoffnung bleibt da noch, dass es da einen Ausweg gibt? Wie viel Hoffnung bleibt noch, dass das irgendwie da irgendwie wieder in Ordnung kommen könnte? Die war auf dem Nullpunkt, auf dem absoluten Nullpunkt. Und da taucht Jesus plötzlich wieder auf. Es sind ja zwei von den eher letzten Begebenheiten, wo Jesus sich den Jüngern, Einzelpersonen, Gruppen, verschiedenen Menschen zeigt als der Auferstandene, als der Lebendige. Es hat schon ein paar Situationen vorher gegeben. Die Frauen, die zum Grab gehen und das Grab ist leer. Übrigens vielen Dank an das Kreativteam und Uschi, dass ihr hier so ganz toll das leere Grab gestaltet habt. Das ist echt fantastisch. Ich bin schon fleißig am Überlegen, wie wir davon noch ein bisschen länger was haben können, wenn Ostern vorbei ist. Müssen wir mal gucken, da fällt uns noch was ein. Die Frauen kommen an das Grab, es ist leer. Und ihnen wird gesagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht mehr tot, er ist auferstanden. kann das wirklich wahr sein? Ich kann mir vorstellen, Sie haben bestimmt nicht gedacht, ja, hurra, ganz klar. Dann sehen Sie noch jemanden, der, erst halten Sie ihn für den Gärtner, sagt er, nee, pass auf, ich bin's, Jesus. Sie gehen zurück zu den anderen Jüngern und sagen, das Grab ist leer, da waren Engel, die haben uns alles erzählt, Jesus ist auferstanden und lebt. Und wie ist die Reaktion? Ja, schon klar. Naja, gut, also, damit ihr dann auch Ruhe gebt, gehen wir mal hin und gucken selbst. Das war nicht so, wow, Jesus ist auferstanden, das müssen wir uns unbedingt angucken. Ich glaube, das war viel eher dieses, schon klar. Das überprüfen wir mal, ob das wirklich wahr sein kann. Dann gehen sie hin und finden es genauso vor. Dann sind da die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Und dann haben wir diese verschiedenen Begebenheiten, wo Jesus sich zeigt. Und diese hier kommen relativ zum Ende, kurz vor Himmelfahrt eigentlich. Und sie können es immer noch nicht glauben. Sie waren so am Boden, das war so unwahrscheinlich, dass da draus noch was werden könnte. So, ich meine, das wär die einzige mögliche Alternative noch gewesen, dass Jesus irgendwie ein Wunder tut, damit das Ding noch funktioniert. Und er macht das größte Wunder, das überhaupt möglich ist. Er kommt von den Toten zurück zu den Lebenden und gibt ihnen Hoffnung, dass es von da aus weitergeht. Gibt ihnen Hoffnung, dass das, was an Leben zu erwarten ist, noch vor ihnen liegt. Von manchen Sachen mussten sie sich sicher in ihren Vorstellungen auch entfernen. So gerade so die Befragung von der römischen Besetzung, das stand gar nicht auf Jesus' Agenda. Das stand nur auf ihrer Agenda. Wie ist das mit meinen Träumen, Hoffnungen, mit dem, wo ich rein investiert habe, wenn die vielleicht irgendwie am Boden sind? Ich merke, es hat irgendwie nicht funktioniert. Es ist nicht zu dem gekommen, was ich mir erwartet und erhofft habe. Und dann kommt Jesus und sagt, hey, ich bin's. Strecke ich meine Hand aus und ergreife die und sage, okay, ich vertraue nochmal neu. Er ist der Auferstandene. Was für eine Kraft steckt dahinter, die vom Tod zum Leben bringen kann? Kann die vielleicht wirklich auch für mich gelten? Für mein Leben, für meine Situation? Vielleicht ist damit aber auch verbunden, dass ich von der einen oder anderen Idee und dem einen oder anderen Traum, den ich hatte, Abstand nehmen muss. Jesus sagt, vergiss mal dieses oder jenes, was du die ganze Zeit geplant und dir überlegt hast. Lass die Römer mal Römer sein. Sind nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du mir folgst. Wichtig ist, dass deine Seele heil wird. Wichtig ist, dass du das tust, was ich dir gebe. Was dein Auftrag ist, wofür ich dich gemacht habe. Damit kannst du gehen, vorwärts gehen. Auch seinen Jüngern gibt er hier ja Auftrag und sagt, hey, das, was ihr hier gesehen habt und erlebt habt, euer Auftrag ist, das einfach allen weiterzuerzählen. Tragt es in die ganze Welt raus, erzählt es allen, das gilt nicht nur für euch. Und damit machen sie sich auf den Weg. Hoffnung gegen jede Hoffnung. Geknüpft an die einzige Person, die über den Tod hinaus Hoffnung geben kann. Jesus Christus. Das feiern wir an Ostern. Ich kenne deine Lebenssituation nicht. Aber ich habe genug Situationen in meinem Lebensalltag, wo ich Hoffnung brauche. Wo ich Hoffnung brauche für ganz konkrete Einzelsituationen. Getragen auf der Hoffnung, dass ich nicht alleine bin, sondern durch Jesu Tod versöhnt mit Gott sein darf. Und deshalb, kann ich sagen, ihn auf meiner Seite habe oder sollte ich vielleicht lieber sagen, ich auf seiner Seite sein darf. Auf jeden Fall mit ihm zusammen. Das gibt mir Hoffnung und ich wünsche dir von Herzen, dass du diesen Schritt auch tust, dich entscheidest, das befruchtete Ei zu sein und mit Jesus diesen Weg zu gehen, den er dir anbietet und schenken will. Jesus will mit uns zusammen sein. Auch das zeigt sich übrigens immer wieder im Essen. Wäre mal interessant, habe ich immer noch nicht gemacht. Wollte immer noch mal nachgucken, wie oft hat Jesus eigentlich mit Menschen zusammengesessen und gegessen? Ich liebe diesen Mann. Essen ist schön. Gemeinschaft ist gut. Und darüber hinaus hat er uns ja noch viel, viel mehr zu geben und zu schenken. Aber gerade dieses Gemeinschaft mit ihm unterwegs zu sein, das zeigt sich dann auch in dem gemeinsamen Essen. Und dazu lädt er uns immer wieder ein. Ich habe noch ein Lied vorbereitet, das wir noch gemeinsam singen. Und dann können wir noch ein bisschen klönen und dann irgendwann anfangen, ein bisschen aufzuräumen. Ach, genau. Wir könnten noch eine Kollekte einsammeln. Reich Gottes kostet Geld. Ihr merkt,